Herr Bischof Kampaus, zuerst vielen herzlichen Dank, dass Sie uns dieses Interview gewähren und noch dazu aus Anlass Ihres 75. Geburtstages. Es geht Ihnen der Ruf eines großen Predigers voraus, Herr Bischof. Wie viel reelle Macht und konkreten Einfluss messen Sie dem richtigen Wort zur rechten Zeit bei?
Ob großer Prediger, das weiß ich nicht. Ich bemühe mich darum, die Predigt gut vorzubereiten. Und ich muss sagen, dass auch nach mehr als 40 Jahren, 45 Jahren Predigtdienst, es immer noch eine immer wieder riskante und spannende Sache ist, zu predigen. Wenn etwas in meinem Dienst nicht Routine geworden ist, so wie ich es selbst sehe, dann ist das die Predigt. Und es liegt mir sehr daran. Ich habe mich ein Leben lang darum bemüht, die Predigt entsprechend zu werten und vorzubereiten. Ich bin in der Predigtausbildung tätig gewesen, habe also versucht, andere zum Predigen zu motivieren und ihnen Freude daran zu vermitteln. Und die habe ich selbst auch immer noch nach so vielen Jahren Predigtdienst, so spannend es ist und mich nervös macht. Ich schlafe in der Nacht vor größeren Predigten nicht besonders gut. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, die Predigt sehr sorgfältig vorzubereiten, weil ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dem Wort eine große Bedeutung zumesse in Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, das wir auszulegen und zu vermitteln haben in der Predigt und auch in Hochachtung vor den Menschen, die zuhören. Ich bin durchaus der Meinung, dass Predigten Menschen bewegen könnten. Oft bewegt es mich, wie noch Jahre danach Menschen mich auf eine bestimmte Predigt ansprechen und sagen, das haben Sie doch dort vor vielen Jahren gesagt.
Ja, also nicht nur, was Sie gesagt haben, sondern auch, was Sie getan haben oder immerhin noch tun, Herr Bischof, kommt immer wieder in die positiven Schlagzeilen. Sie haben nämlich ethische Grundsätze auch in die Praxis umgesetzt. Dann, ich nehme nur ein Beispiel, als Sie zum Beispiel Ihr großes Bischofshaus einer Flüchtlingsfamilie aus Eritrea überließen und sich in eine einfache Wohnung zurückzogen. Ich weiß, Sie haben das nicht aus... Sie haben das aus reiner Überzeugung getan und nicht um die Schlagzeilen zu kommen. Aber welche Reaktion hat diese Samariter-Aktion bei den einzelnen Menschen und in der breiteren Öffentlichkeit ausgelöst?
Es ist richtig, dass ein solches Verhalten nicht dazu geeignet ist, Schlagzeilen zu machen. Einfaches Leben in Armut kann man ja kaum sagen, denn ich bin nicht arm, aber ich wohne einfach. Das verträgt keine Reklame. Es ist gut, dass Menschen, die zu Besuch kommen, spüren, der lebt nicht jetzt in großem bürgerlichen Stil, sondern lebt einfach. Und ich finde, das ist für einen Priester und auch Bischof gut, dass er einfach lebt. Das ist ein schönes Wort, finde ich, einfach zu leben, nicht mit großem barocken Brimborium drumherum, sondern einfach. Reaktionen hat das vielleicht ausgelöst, ich überschaue das nicht. Oft denke ich mir, es ist bei dir so wie Bernanos, der große französische Schriftsteller, das mal in einer seiner Predigten schreibt. Er hat ja Predigten konzipiert, literarisch konzipiert, und eine für das Fest der kleinen heiligen Theresia. Da spricht er, beschreibt er die Situation, wie Soldaten, italienische Soldaten, vorne an der Front im Schützengraben liegen und auf das Signal zum Angriff warten. Da reißt der Leutnant auf einmal sein Gewehr hoch, springt aus dem Schützengraben raus und stürmt nach vorn mit dem Ruf Avanti, Avanti, während seine Leute im Schützengraben bleiben und sich ducken und nur Beifall klatschen, Bravo, Bravo, Bravissimo, aus sicherer Entfernung. Diese Vorstellung, dass da jemand vorpirscht und die anderen, die sitzen weiterhin in Deckung, das finde ich eigentlich ein ganz treffendes Bild.
Herr Bischof, Sie haben viele Leute beeinflusst. Ich nehme an, dass auch Sie zum Teil einen Einfluss von Persönlichkeiten übernommen haben, die Sie besonders beeindruckt haben. Wer sind diese Persönlichkeiten?
Der mich am meisten neben Jesus, den ich aus der Heiligen Schrift immer neu und täglich in seiner Haltung und in dem, was er gesagt hat, in mich aufzunehmen versuche. Neben Jesus also hat mich vor allem mein Namenspatron, der heilige Franz von Assisi, beeindruckt. Ich bin mal im heiligen Jahr 2000 auf seinen Spuren gewandert, von Assisi nach Rom, 10 Tage, und habe versucht, seinen Gedanken und seinem Leben etwas nachzuspüren. Habe erfahren, wie befreiend das ist, wenn man wenig mitnimmt. Man braucht nicht viel zum Leben. Das einfache Leben ist das Beste, meine ich. Und je weniger man mitnimmt, desto beweglicher ist man und desto freier ist man. Und desto mehr ist man Jesus auf der Spur.
Jesus lebte vor 2000 Jahren, Franz von Assisi vor 1000 Jahren, Franz Camphaus lebt heute. Nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Kirche sind tiefgreifende Veränderungen im Gange. Was wünschen Sie sich als Bischof und Priester heute am meisten? Wo fühlen Sie sich besonders herausgefordert?
Große Veränderungen, sagen Sie. Das empfinde ich auch. Es tut sich viel. Manche sagen, vor allen Dingen in der Ökumene, es ändert sich ja nichts. Das ist eine falsche Diagnose, es ändert sich viel. Nur, meine ich, ist oft festzustellen, dass wir durch die Umstände, durch die Verhältnisse geändert werden von außen, aber uns nicht selbst aktiv ändern, indem wir umkehren. Es ist ein Riesenunterschied, ob man geändert wird durch das, was um einen herum passiert, oder ob man sich selbst ändert und die Änderung der Verhältnisse mit betreibt. Ich habe den Verdacht, dass wir in der Kirche viel zu sehr geändert werden, weil wir zu wenig Stand in Christus, in Gott haben, um die Verhältnisse von uns aus aktiv zu ändern. Etwas, das wir als Katholiken, ich denke an unsere deutschen Verhältnisse vor allem, ändern sollten, ist, dass wir jetzt in den Umbrüchen der Zeit, wo wir oft den Eindruck haben, dass uns die Fälle wegschwimmen und wir weniger werden, dass wir uns so verhalten, wie sich die meisten Leute in solchen Situationen verhalten, dass sie sich um sich selbst kümmern und die Kirche immer mehr ein Verein wird. Ein Verein, der feiert seine Jubiläen und seufzt, dass er einigermaßen alles zusammenhält. Wir sind nicht eigentlich von Jesus gegründet und gedacht als Kirche, um ein Verein zu sein, sondern wir haben einen Auftrag für die Welt. Katholisch heißt weltumfassend. Und unser Auftrag ist von Anfang an, von Pfingsten an, weltumspannend, global. Global ist nicht erst eine Sache für uns, die wir jetzt im Zuge der Globalisierung entdeckt hätten, sondern die ist uns ins Stammbuch geschrieben. Nur sind wir es zu wenig in unserem Denken und in unserem Handeln. Bei allen Veränderungen wäre das mein Wunsch, dass das mehr in unsere Köpfe und in unsere Herzen käme, dass wir für die Welt da sind.
Umbruch der Zeit, hatten Sie eben gesagt, Herr Bischof. Gibt es eine Zukunft ohne christlichen Visionen?
Für mich nicht. Ich will nicht über andere urteilen. Für mich ist die Vision, die Jesus in die Welt gebracht hat, die Zukunft für die Welt. Eine Vision, die auf Gott aufbaut und im Glauben an Gott verankert ist und die die Solidarität mit der Welt, mit den Menschen in der Welt zu leben versucht. Das, was Papst Johannes Paul II. Immer wieder sagt, wir müssen die Solidarität globalisieren. Dass wir also nicht Solidarität nur im nächsten Umfeld sehen, wo wir unter uns sind sozusagen, sondern dass wir weltweite Solidarität im Auge haben.
Als Rufer nach solidarischen Formen des Zusammenlebens, Herr Bischof, weisen Sie immer wieder auf das Armutsgefälle zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern hin. Was müssen die verantwortlichen Politiker, was muss vor allem die Kirche unternehmen, um dieser Spirale der Ungerechtigkeit entgegenzuwirken?
Die Kirche hat eine Menge Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, dass sie das Gewissen schärft. Sie ist keine politische Macht, die Kirche, aber sie kann, wie es vor allen Dingen die Päpste in den vergangenen Jahrzehnten und nicht zuletzt Papst Johannes Paul II. Getan haben, das Gewissen der Menschheit schärfen. Schärfen im Blick auf Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit nicht nur innerhalb einer Nation, nicht nur innerhalb Europas, sondern innerhalb der Weltgesellschaft. Und da ist das Gefälle, das Armutsgefälle immer noch katastrophal groß. Wir bemühen uns kirchlicherseits ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern durch unsere Hilfswerke die größte Not zu in der größten Not zu helfen und tun das, was uns möglich ist. Stichwort für Deutschland Miseria etwa, auch Caritas Internationalis. Das ist etwas. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, sind zwei Punkte. Einmal, dass die Entschuldung der Völker vorangetrieben wird, weil die Schuldenlast eine der größten Faktoren ist in der Armutsspirale. Und das Zweite ist die Bildung. Ohne Bildung wird es in der Entwicklung der Völker nicht weitergehen, wie Populorum Progressio, diese bahnbrechende Enzyklika Paulus VI. Zum Ausdruck gebracht hat. Beides, das Eintreten für Entschuldung, das Zweite, das sich Engagieren, die Bildung in den sogenannten unterentwickelten Ländern voranzubringen. In beiden Fällen sind wir als Christen und speziell als Katholiken herausgefordert.
Wenn man mit Bischof Kamphaus spricht oder das oder die Ehre hat, ihn zu hören in einer Predigt oder im Fernsehen oder im Radio, so wird mit Sicherheit wenigstens einmal der Begriff das Gewissen fallen. Herr Bischof, Sie gelten in der Kirche als überzeugender und lebensnaher Mahner und haben stets das Gewissen als oberste Richtlinie menschlichen Handelns dargestellt. Herr Bischof, was ist das Gewissen?
Das Gewissen ist ein wunderbares Organ in uns. Ein Organ, das uns mahnt, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Die Gewissensbildung, die Entwicklung des Gewissens ist eine der Hauptaufgaben, die sich in der religiösen Bildung stellt. Ich denke, es ist so etwas wie ein Organ, wie bei der Sprache. Wir haben in uns die Möglichkeit zum Sprechen. Aber eine fremde Sprache zum Beispiel zu sprechen, das ist uns nicht in den Schoß gelegt, sondern das erlernen wir. Eine bestimmte Fähigkeit in uns, die wir dann entwickeln und entfalten. So ähnlich ist das mit dem Gewissen. Und das Gewissen ist steht dafür, dass jeder Mensch in seiner Eigenständigkeit von Gott respektiert wird als sein Ebenbild und von daher auch von den anderen Menschen respektiert werden muss. In Gewissensfragen ist der Mensch letztlich allein Gott verantwortlich. Und hat auf ihn zu hören, nicht auf Menschen zu hören.
Es ist ja ein Geburtstagsgespräch, Herr Bischof. Sie wissen, dass es wird zu Ihrem Geburtstag an Tage Ihres Geburtstags ausgestrahlt werden. Das Gewissen gehört zu ihrem Image, zu Ihrer Persönlichkeit. Ich komme jetzt nochmal auf das Gewissen in einer praxisnahen Aktion zu sprechen, nämlich Papst Johannes Paul II. Der hatte ja vor 5 Jahren den Ausstieg aller deutschen Bistümer aus der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung verfügt. Sie waren dagegen und Sie waren als einziger Bischof dagegen. Ist der damalige Konflikt mit dem Vatikan spurlos an Ihnen vorübergegangen? Eine Gewissensfrage.
Zunächst ist zu sagen, dass ich nicht als einziger für den Verbleib in der Konfliktberatung eingetreten bin. Das war ursprünglich die weit, weit überwiegende Mehrheit, die für den Verbleib in der Konfliktberatung eingetreten ist. Es waren nur Einzelne, die anderer Meinung waren. Dann hat es einen langen Prozess gegeben der Urteilsbildung und es war, dass ich dann am Ende allein dastand. Ich bin der Meinung, dass das Gewissen eine solche Instanz ist im Menschen. Wir müssen uns ja vor dem Gewissen verantworten, sagen wir. Daran in diesem Ausdruck, sich vor dem Gewissen verantworten, kommt schon zum Ausdruck, dass das eine Instanz ist, vor der man bestehen muss. Ich war und bin der Meinung, dass durch den Verbleib in der Konfliktberatung mehr Menschen das Leben rette, als wenn wir im Bistum Limburg aussteigen sollten. Der Papst hat es anders verfügt. Ich muss sein Gewissen respektieren. Er hat diese Entscheidung nicht unbegründet getroffen. Und ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass es falsch gewesen ist, aus der Konfliktberatung auszusteigen, aber die Verantwortung dafür, für den Ausstieg, hat dann der Papst in Gottes Namen zu übernehmen. Das ist nicht meine Sache. Darüber jetzt nachträglich weiter zu reden, lehne ich ab. Es hat überhaupt keinen Zweck, Jahre danach oder überhaupt Wunden zu lecken. Es gibt so viel zu tun, gerade in diesem Bereich. Denken Sie nur an die pränatale Diagnostik und an das, was mit behinderten Embryonen und heranwachsenden Kindern geschieht in unserer reichen Gesellschaft. Es gibt also so viel zu tun, dass ich in diesem Bereich nicht arbeitslos geworden bin im Bistum und unsere Beratungsstellen schon gar nicht.
Ja, Sie haben sich effektiv und in der Tat mehrfach auch in der weltweiten Bioethik-Debatte zu Wort gemeldet. Welche Gefahren, aber auch welche Chancen, wenn es welche gibt, sehen Sie auf diesem Gebiet auf die künftigen Generationen zukommen, Herr Bischof?
Die ganze Gentechnik und die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich ist ja nicht zu verteufeln einfach und die Entwicklung ist nicht schlecht. Man muss nur sehen, dass die Chancen, durch diese Entwicklung Leben zu retten und dem Leben zu dienen, eine Seite des Problems sind. Die andere Seite ist die, dass Leben zerstört wird. Kurz gesagt, die pränatale Diagnostik fahndet ja nicht nur nach den Schwächen in heranwachsenden Menschen, sondern oft genug auch nach den Schwachen. Es werden kaum noch Kinder, die, wie wir sagen, mongoloid sind, in Deutschland geboren. Was geschieht da? Dass die Behinderten werden abgetrieben, bevor sie das Licht der Welt erblicken. In der ganzen Genentwicklung ist es ein Riesenproblem, dass man mit Embryonen verfährt, als wäre es Menschenmaterial. Menschen in Gestalt von Embryonen werden instrumentalisiert, das heißt, sie werden Mittel zum Zweck. Nun ist es aber so, dass der Mensch nie Mittel zum Zweck sein werden darf. Die ganze Emanzipationsbewegung läuft ja darauf hinaus, dass der Mensch nicht in der Handhabe, wenn man das Wort emanzipieren aus dem Lateinischen übersetzt, in der Handhabe eines anderen Menschen sein darf. Das genau aber geschieht wissenschaftlich in der Forschung, dass man mit Menschenleben herumhantiert und handhabt. Der Mensch hat nicht Wert, der Mensch hat Würde. Das ist ein Grundaxiom christlichen Denkens, die Menschenwürde. Die erlaubt es nicht, dass ein Mensch Mittel zum Zweck wird. Die Gefahr besteht, oder es besteht nicht nur die Gefahr, sondern es wird ja über weite Strecken schon so verfahren, dass die Würde von Menschenleben nicht geachtet wird, sondern dass er Mittel zum Zweck wird.
Noch eine Frage, die doch viele Hörer und Hörerinnen und Hörer interessieren wird, Herr Bischof, angesichts der dramatischen Bevölkerungszunahme der Dritten Welt, haben Sie, abweichend von der offiziellen Haltung des Vatikan, immer eine Politik gefordert, die der Situation in diesen Ländern mehr entsprechen und besser gerecht würde? Mit welchen Reaktionen, mit welchem Erfolg haben Sie das getan, Herr Bischof?
Zunächst ist grundsätzlich zu sagen, wenn man es kurz zusammenfasst in der ganzen Frage der Bevölkerungsentwicklung, dass die Devise nicht lauten darf, weniger Armut durch weniger Menschen, sondern weniger Menschen durch weniger Armut. Die Armut ist das Problem. Wenn Menschen arm sind, ist der einzige Reichtum, den sie haben, sind die Kinder. Und diese Spirale kann man nur so unterbrechen, indem man die Armut bekämpft und aufklärt, Bildung also. Und es ist Erfahrung in fast allen Ländern, dass dort, wo Armutsbekämpfung greift und Bildung geschieht, Aufklärung geschieht, auch die Bevölkerungsentwicklung sich normalisiert. Das ist der Weg, nicht große Kampagnen mit Kondomen. Das ist ja immer sozusagen der kritische Punkt, der dann auch an die Kirche herangetragen wird. Nicht um nur für oder gegen Kondome geht's, sondern die ganze Bevölkerungsfrage wird nur dann durchgreifend geklärt werden können, wenn wir die Armut bekämpfen und also die Entwicklung der Völker betreiben. Ich denke, dass unsere ganze in der katholischen Kirche unsere Ethik in der Vergangenheit viel zu sehr individualethisch geprägt gewesen ist, also nur das einzelne sexuelle Verhalten eines Menschen im Auge hatte und zu wenig die Auswirkungen, die das im Sozialbereich eben aufs Ganze der Bevölkerungsentwicklung eines Landes hin hat. Es ist ja sicher eine große Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, wie das schreckliche Menschenmorden in Ruanda vor mehr als 10 Jahren passieren konnte in einem katholisch geprägten Land. Jedenfalls ist unter den afrikanischen Ländern Ruanda eins der Länder, das die meisten Katholiken hatte. Da spielt sicher in dieser ganzen Entwicklung Ruandas die Bevölkerungsentwicklung und die Überbevölkerung des Landes eine ganz entscheidende Rolle. Dieser Frage müssen wir uns qua Kirche auch stellen. Dafür tragen wir mit Verantwortung. Man kann also, will ich damit sagen, nicht nur den Individualbereich, den Bereich eines Einzelnen sehen und im Auge behalten. Man muss auch die Auswirkungen im Sozialbereich sehen. Und da ist die Sozialethik, wie der jetzige Papst das auch in früheren Zeiten in einem Vortrag mal gut zum Ausdruck gebracht hat, ist die Sozialethik eine ganz wichtige Sache.
In der Verurteilung des Krieges im Irak, des globalen Wettrüstens im Allgemeinen, des Begriffs des Präventivkrieges stehen Sie in einer Linie mit den politischen Aussagen des Heiligen Stuhls. Welche Macht besitzt der Vatikan eigentlich im Bereich politischer Entscheidungen auf der Weltbühne Ihres Erachtens?
Der Vatikan hat große Möglichkeiten. Er kann das Gewissen der Nationen schärfen. Sicher hätte Präsident Bush es gern gehabt, wenn der Papst seine Politik unterstützt hätte. Das hat er Gott sei Dank nicht getan, sondern ist ihm entschieden entgegengetreten. Das hat seine Wirkungen nicht verfehlt. Das heißt, diesen Einfluss sollte man nicht unterschätzen. Das Fatale an der ganzen Kriegsführung im Irak, in allen Irakkriegen der letzten Jahrzehnte, ist dies, dass das Geld, das eigentlich in die Entwicklung des Volkes hätte gesteckt werden sollen, in die Entwicklung von Waffen gesteckt wird. Das heißt, um es deutlich zu sagen, das Geld ist investiert in Tötung und Tod und nicht in Leben. Und das ist die Perspektive auf Zukunft hin, dass wir nicht in Tötungsinstrumente investieren, das heißt in Waffensysteme und immer perfektere Waffensysteme, sondern dass wir in Leben, in Entwicklung investieren. Ich halte die ganze Politik, das habe ich schon in den 90er Jahren noch und noch gesagt, ich halte die ganze Kriegspolitik gerade von Präsident Bush seit jeher für verfehlt und in seinen Ausführungen für schlimm. Die Politik, die darauf angelegt gewesen ist und immer noch ist, Menschen in die Knie zu zwingen. Stattdessen kommt es darauf an, zu helfen, dass Menschen auf die Beine kommen und aufrecht gehen können. Wenn das nicht geändert wird, wird alles Bemühen um die islamischen Länder wenig Erfolg haben.
Gestatten Sie noch zwei Fragen, Herr Bischof? Geht's noch?
Ich muss auf die Uhr gucken, aber zwei geht.
Danke. Herr Bischof, Sie werden jetzt 75 Jahre alt und werden bald in Rom Ihren Rücktrittsgesuch einreichen müssen. Weil das Kirchenrecht das so vorsieht. Was vor allem wünschen Sie sich für die nächsten Jahre, für Ihr Bistum, für die Kirche im Allgemeinen und für sich selbst?
Ich habe den Rücktritt oder das entsprechende Schreiben, das fällig ist aufgrund des kirchlichen Gesetzbuches, bereits an den Papst gerichtet. Und ich bin gespannt, was er mir beim Gespräch in den nächsten Tagen darauf antwortet. Ich wünsche mir natürlich, dass es im Bistum einen guten Nachfolger gibt. Das ist das Erste und Wichtigste, was ich wünsche. Für mich habe ich keine besonderen Wünsche. Ich werde als Priester im Bistum Limburg weiterhin, solange die Kräfte reichen, meinen Dienst tun und helfen in vielen Situationen, wo seelsorglich Hilfe gebraucht wird.
Danke. Und letzte Frage, bitte. Sie haben so manchen Stein ins Rollen gebracht, für junge und für alte Menschen. Herr Bischof, wären Sie einverstanden, wenn ein Buch über Sie den Titel trüge »Priester aus Leidenschaft und Rebell aus Überzeugung«?
Rebell, das weiß ich nicht, ob die Leute, die mit mir zusammen leben, so unbedingt mich als Rebellen sehen. Aber Priester aus Leidenschaft, ich habe ein Buch geschrieben, veröffentlicht vor 15 Jahren, Priester aus Passion. Das trifft das. Passion ist ja Leidenschaft. Und das trifft die Sache jedenfalls von meiner Intention her. Ob ich dem in jedem Fall gerecht geworden bin, das ist eine andere Frage. Das mag Gott beurteilen. Aber die Intention, leidenschaftlich in der Kirche als Priester zu dienen, die hat mich mein Leben lang umgetrieben. Und ich hoffe, dass ich dem bis ans Lebensende treu bleiben kann.